dann versuchen wir halt eben auch in der Branche irgendwie unseren Beitrag zu leisten, um da politisch aktiv zu sein, sei es eben bei der Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und so weiter und so fort, dass es da eine Obhutspflicht gibt, dass Ware nicht einfach vernichtet werden darf und so weiter und so fort. Also wir haben da zwei Herzen in unserer Brust schlagen. Auf der einen Seite machen wir das alle natürlich, damit wir Geld damit verdienen mit Restposten.de, aber der Geldverdienst alleine kann nicht unser Antrieb sein, sondern wir haben da schon Marathonläuferqualitäten jetzt mittlerweile auch gezeigt und es geht halt auch einfach darum, dass ich würde sagen, doch diverse Millionen Paletten halt einfach ein zweites Leben gefunden haben und wir daran nicht ganz unbeteiligt waren und das möchten wir auch weiter so machen.
Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast bei uns live in Farbe an der Handelbar begrüßen. Stefan Grimm war bei uns, Geschäftsführer der GKS Handelssysteme GmbH, besser bekannt als der Restposten. Und so hatten wir auch spannende Diskussionspunkte rund um die Restposten zwischen Nachhaltigkeit und Preis. Und Stefan hat uns verraten, warum auch bei diesem Geschäftsmodell Vertrauen die Grundlage von allem ist. Ein super spannendes Gespräch, aber hört selbst hinein.
Handelbar, der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein.
Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich in unseren Räumen begrüßen darf. Stefan Grimm ist bei uns, Geschäftsführer der GKS Handelssysteme GmbH und Mitgründer der Plattform Restposten.de. Hallo Stefan.
Hallo Kai, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Stefan, GKS Handelssysteme GmbH kennt, glaube ich, kaum jemand. Was gibt's denn über dich zu berichten, bevor wir in die Materie kommen? Weil beim Restposten.de, da sieht das natürlich schon ganz anders aus.
Ja, gerne stelle ich mich kurz vor. Das geht aber auch tatsächlich sehr schnell. Mein Name ist Stefan Grimm und habe zwei Kinder, komme aus Solingen. Ich bin mit der Ausbildung als Kaufmann im Versandhandel gestartet, war da vorwiegend im Bereich der Prüfung, ob die Produkte die Zielvorgaben im Abverkauf erreicht haben, dann beschäftigt. Und das war in meiner Ausbildung dann irgendwie mein Steckenpferd. Das habe ich am liebsten gemacht. Und was eben ganz oft passiert ist, ist, dass die Produkte die Zielvorgaben nicht erreicht haben. Und dann ging es immer darum, was wird denn hinterher damit gemacht? Und dann lag es sehr nahe, dass ich danach in den Sonderposten-Großhandel bzw. Restposten-Großhandel gestartet bin, war da lange Zeit Angestellter und dann 1997 selbstständig gemacht mit meinem Kollegen. Dann haben wir 5 eigene Märkte gehabt, die hießen Preisparadies. Da haben wir dann eben Restposten und Sonderposten verkauft, von der lebenden Pflanze, von der Blume über kurze MHD, Lebensmittel bis hin zu allen möglichen Konsumgütern und Haushaltswaren und haben halt nebenbei noch Großhandel gemacht. Und für den Großhandel haben wir uns dann immer überlegt, wie wir mehr Kunden mit unseren Angeboten versorgen können und nachts dann irgendwie mit einer Faxsoftware Faxe durch die Gegend jagen. Und dann kam dieses komische Internet, wo wir gesagt haben, das geht vielleicht besser. Und das ist schon mein Werdegang.
Ja, das ist ja schon sehr, sehr auch beeindruckend, weil du bist ja einer der wenigen, die noch länger im Business dann auch E-Commerce jetzt unterwegs sind als ich. 1997, ihr gegründet in der Plattform, da haben tatsächlich viele noch zum einen ans Fax geglaubt und zum anderen gedacht, dass Internet, das wird gar nicht erst auftauchen, so richtig. So 99 haben wir begonnen. Da war dann die Frage, bleibt es überhaupt da oder geht es wieder weg? Du hast also viele Höhen und Tiefen dann auch erlebt. Kürzer stellst du dich ja ansonsten dann auch vor, ich bin der Restposten, genau. Also das Gesicht des Restpostens. Bist du ganz sicher, wir nehmen dieses Gespräch jetzt auf, können wir verraten, Ende August. Und bei euch steht die internationale Aktionswarenmesse ja hier in der Messe Köln vor der Tür. Wir waren ja, durften ja selber das ein oder andere Mal hier auch einen Impuls dann beisteuern. Jetzt würde man ja sagen, gut, für so ein, wenn ich despektierlich sein darf, so ein Digitalfuzzi wie dich, Messe, passt das zusammen? Welche Rolle spielt denn so eine Messe?
Spielt tatsächlich immer noch eine sehr große Rolle. Ich glaube, viele Bereiche lassen sich besser digitalisieren als der Bereich Aktionsware und Produktionsüberschüsse. Da ist sehr viel Personal Business tatsächlich nötig. Da wird Ware angesehen. Die Tasse sollte blau sein, ist türkis. Wie türkis ist sie denn? Es geht also da sehr oft nicht darum, dass man Ware listet, wie die, keine Ahnung was, Levi's 501. Die ist halt die 501. Und wenn ich eben wieder 12 Stück brauche, dann bestelle ich 12 Stück nach. Das lässt sich über elektronische Prozesse hervorragend machen. In unserem Bereich ist es tatsächlich so, dass es sehr viel Verhandlungsgeschick dann halt braucht und Ware oft tatsächlich persönlich angesehen wird. Und deswegen sind wir auch tatsächlich eher von Marktplatz her eine digitale Messe vom Selbstverständnis her als tatsächlich eine Plattform, weil die Transaktionen eben über uns nicht dann abgewickelt werden. Es ist so, dass wir glauben, dass in unserem Bereich zumindest Messen nicht aussterben und auch allgemein im Konsumgüterbereich ist das haptische Erlebnis und wahre Ansehen und ein Aufbau sehen dann doch immer noch inspirierend. Ich glaube, das kann man nicht wegdigitalisieren.
Vielleicht auch das Thema Austauschen ein wichtiges, aber nochmal zurück zum Thema Online. Und ich hatte dich ja so ein bisschen als wirklich ja Digitalfuzian, als sehr online-affinen Menschen jetzt auch erlebt, immer die letzten Jahrzehnte, muss man ja leider schon fast sagen, Stefan. Deswegen gehe ich mal einfach davon aus, den letzten größeren spannenden Kauf hast du bestimmt online getätigt. Jetzt sitzt du ja eigentlich, könnte man sagen, so an der Quelle, aber das mal jetzt weggenommen. Wo hast du zuletzt eingekauft und was?
Was ich heute noch eingekauft habe, sind die Referentengeschenke für die internationale Aktionswarenmesse. Da haben wir einen Restposten, den wir in der Verwertung haben bei uns auf der Plattform. Da habe ich den Anbieter angerufen und da geht es um aus einem besonderen Reis gefertigten Wodka. Und da habe ich halt einfach 30 Flaschen dann für unsere Referenten als Referentengeschenke eingekauft. Auch da muss der Restposten natürlich beim Restposten bleiben. Ganz normal bei Amazon bestellen ist dann doch nicht spannend genug. Da komme ich auch, glaube ich, aus meiner Welt nicht wirklich raus. Und ansonsten war der letzte Kauf davor tatsächlich beim Musikhaus Thomann, weil wir nämlich genau für unseren Messestand noch zusätzliches Licht brauchten und noch ein paar andere Sachen und den umgestaltet haben. Das haben wir dann da bestellt. Das wird hoffentlich morgen oder übermorgen geliefert, weil am Montag muss es ja aufgebaut werden. Also heute ist Mittwoch. Ich vermute, am Donnerstag oder am Freitag haben wir es da. Dann kann es ins Messefahrzeug, damit es dann am Montag tatsächlich verbaut wird. Also auch da wieder ein bisschen knapp, aber wir werden es schaffen.
Es bleibt spannend und sportlich. Hast du eben ja schon Amazon erwähnt. Das muss man sich ja immer auch noch vor Augen halten. Gefühlt war Amazon ja schon immer da. Aber wenn wir uns dann mal euer Gründungsdatum hier anschauen, 97, dann in Deutschland ja eben noch nicht. Und über Amazon, die Entwicklung, haben wir ja unheimlich viel geredet die letzten Jahre. Wir wissen jetzt inzwischen der Marktanteil über 50% hier in Deutschland. Das ist ja ein Wahnsinn, vor allem am Onlinehandel, insbesondere ja über das Marktplatzmodell. Wie sieht's denn bei euch aus? Wie war da die Entwicklung? Ich vermute nicht ganz so rasant wie bei Amazon, aber ja ein stetiges Auf. Und so die letzten Jahre, konntet ihr eher profitieren von schwierigen Rahmenbedingungen? Oder ist für euch das Business auch so ein bisschen schwerer geworden?
Also als wir gestartet sind 1997, da ist die Dotcom-Blase gerade geplatzt gewesen und zu sagen, dass man einen B2B-Marktplatz aufmachen möchte, war, glaube ich, das größte Schimpfwort, das man so in den Mund nehmen konnte. Von vornherein war klar, dass wir das, wenn nur, aus Eigenmitteln stemmen können, weil wir daran glauben und weil wir überzeugt sind, dass wir das machen müssen. Und nicht darauf vertrauen können, dass irgendwer Größeres in uns rein investiert und wir dadurch ein schnelles Wachstum hinbekommen. Und dann hat es auch tatsächlich, wenn ich mich recht entsinne, die ersten 4 Jahre gedauert, bis wir dann tatsächlich mehr als 5.000 Benutzer am Tag auf der Plattform hatten. Das ist schon ein schwieriges Wachstum. Wir sind dann jetzt bei weit über 1 Million im Monat, weit über 1 Million als Nischenmarktplatz. Aber wir haben ein relativ stabiles Wachstum die ganze Zeit hingelegt und sind aber in unserer Branche, glaube ich, am oberen Rand, zumindest im deutschsprachigen Bereich. Deswegen packen wir jetzt noch ein paar Sprachen dazu. Hat lange gedauert. Jetzt können demnächst ab Messe, ab Dienstag 38 Sprachen rein und es geht immer in Deutsch und Englisch raus. Bisher sind es der Marktplatz komplett auf Deutsch und dann versprechen wir uns davon dann halt nochmal deutliches Wachstum. Aber bei unseren Verkäufern ist die Datengrundlage meistens relativ schlecht. Das geht von der API-Schnittstelle, über die wir Daten ziehen, bis hin zu Faxangeboten, die wir digitalisiert auslesen und dann wieder zu einem Produktdatenfeed verarbeiten. Da ist die Spreizung relativ groß. Angebote in fremden Sprachen sind bei Postenhändlern völlig unüblich. Das heißt, Übersetzungen müssen über uns laufen. Und deswegen haben wir uns erstmal sehr lange auf den tatsächlich deutschsprachigen Bereich konzentriert. Wir haben zwar 97 Länder, angebotsaktiv ist nur Europa, nachfrageaktiv ist auch außerhalb Europa und wir haben um die 30.000 gewerbliche Mitglieder, aber das haben wir seit 5 Jahren, würde ich sagen, stabil.
Du hast mich ja mal hier geflasht vor vielen Jahren mit der Geschichte, die ist so gut, die musst du auch hier noch erzählen mit den Türen und Afghanistan.
Ja, die Türen und Afghanistan, sehr einfach. Ein Türhersteller hat sich bei uns gemeldet und hat eben mehrere hundert Eingangstüren, die vermaßt waren, den Begriff kannte ich bis dahin noch nicht. Das heißt also, das Sollmaß, also der Mauerausschnitt, in den die Tür eingebaut war, entsprach nicht dem Maß, das die Tür hatte, und das war auch nicht zu überbrücken. Und deswegen waren dann eben diese 100 Untüren dann halt fehlproduziert und sollten irgendwie verkauft werden. Und der Hersteller bzw. der Vertriebsleiter hat dann gesagt, ja, vielleicht geht das ja mit diesem Internet und wir stellen die da mal auf restposten.de ein. Das hat auch gut funktioniert. Die Angebote waren live und die Angebote oder die Türen sind dann auch tatsächlich über uns verkauft worden, eben nach Afghanistan. Und der afghanische Kunde oder unser afghanisches Mitglied konnte gar nicht verstehen, warum denn eine vermaßte Tür dann jetzt als Postenangebot wird verbilligt, weil sie hätten ja Maurer in Afghanistan und könnten die eben natürlich auch einbauen und was das Ganze denn solle. Und dann haben die diese Türen gekauft und das hat aber auch zu einer dauerhaften Geschäftsbeziehung geführt. Dann mit anderen Qualitätsstandards, aber immer noch Qualität made in Germany. Und an dieser Stelle ist eben genau diese Reichweite oder den Multiplikatorfaktor, den eine Plattform bieten kann, eben gerade der besondere, weil ich bin mir sehr sicher, dass der Türhersteller keinen Key-Accounter nach Afghanistan geschickt hätte, um dort irgendwie Kunden oder Baumärkte zu akquirieren, um seine Produkte zu verkaufen. Und so ist aber eine schöne, gewachsene Geschäftsbeziehung daraus dann entstanden.
Super spannend, zeigt das auch in dem Markt, von dem man ja glaubt, eigentlich vor allen Dingen geht es um den Preis, ja trotzdem Kundenbindung ja möglich ist. Wir sehen auch den Aspekt der Nachhaltigkeit. Ich gehe mal davon aus, ohne euch wäre vielleicht die Alternative dann gewesen, die Türen dann doch irgendwann zu entsorgen mit den entsprechenden Schwierigkeiten. Wir wollten aber ja noch mal ganz kurz drüber sprechen, sind dynamische Zeiten, um es mal vorsichtig zu formulieren, herausfordernde Zeiten, wirtschaftlich schwierige Zeiten, sind die eher gut oder eher schlecht für eine Plattform für euch?
Was wir auf jeden Fall merken, ist, dass auf Hersteller- und Händlerseite sehr viel genauer disponiert wird und sehr viel vorsichtiger disponiert wird. Die Abverkaufserwartungen, wie ich das damals noch hatte, da gab es aber natürlich auch technische andere Möglichkeiten der Vorhersage, sind halt heute andere und ein Lagerüberhang ist halt teurer und deswegen wird ganz oft vorsichtiger disponiert. Deswegen treten da weniger Restposten auf. Dann gibt es im Bereich der asiatischen Hersteller natürlich ein hohes Maß an Professionalisierung. Das heißt also Ware, die in Asien gefertigt worden ist und dann irgendwelche Gründe durch die Qualitätsinspektion durchgekommen ist und in Europa kommt dann das komische Erwachen. Was denn da angekommen ist, das ist auch nicht mehr die Regel. Das war vor 20 Jahren eben noch ganz anders, als das heute ist. Da ist ein hohes Maß an Professionalisierung. Was wir merken, ist halt, dass wir relativ viele kleine Anbieter mittlerweile auf der Plattform haben. Da sind diverse Verkäufer dabei, die eben auf Marktplätzen starten, die aber ganz oft auch mit einem völlig unterschiedlichen Horizont des Wissens an den Import rangehen und manchmal auch sehr locker mit den Vorgaben umgehen. Und an dieser Stelle verstehe ich tatsächlich nicht, dass es in Deutschland bzw. in Europa immer noch so ist, dass die Einhaltung der Marktkonformität hier ein selbst auferlegte Pflicht ist. Das heißt, es gibt keine Fachkundeprüfung. Das heißt also, um Importeur zu werden, muss ich gar nichts nachweisen. Um ein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr zu lenken, muss ich alles Mögliche nachweisen. Um ein Boot zu fahren, um einen Fisch zu angeln, muss ich alles Mögliche nachweisen. Aber wenn ich nur genug Geld habe, dann kann ich auch 5 Container Yogamatten irgendwie importieren. Und das sind eben dann genauso Beispiele, die wir dann auch bei uns auf der Plattform haben, wo ich als Restposten Plattform man dann auch tatsächlich in Rücksprache mit dem Verkäufer sagen muss, ja, wir können die auf ihrer Plattform einstellen, also Sie können die auf der Plattform einstellen, aber es muss der Vermerk drauf, dass die Ware innerhalb Europas nicht marktkonform ist und nicht hier verkauft werden darf, sondern halt exportiert werden muss außerhalb Europas, obwohl sie zum Beispiel auf einem großen Marktplatz mit A eben vorher noch gelistet war, weil wir dann eben im Nachgang herausgefunden haben, dass es mit Marktkonformität, mit Prüfungen, mit was sind da für Farbstoffe drin, eben der Hersteller bzw. der Importeur dann nicht ganz so eng genommen hat. Also der Markt bewegt sich. Die Hürden, einen großen Teil der Deutschen zu erreichen, sind niedriger geworden. Die Hürden, Ware in Drittländern einzukaufen, sind niedriger geworden. Und beides hat nicht nur Vorteile.
Ja, wir sehen das ja aktuell ja auch an der Diskussion Shein und Temu. Und die Frage, inwieweit hier die gesetzlichen Rahmenbedingungen ausreichen, um dann fairen Wettbewerb auch zu ermöglichen oder eben auch nicht. Zurück aber nochmal zu euch. Jetzt kommt ihr ja, eigentlich hast du erzählt, war mir auch, so weit hatten wir noch gar nicht gemeinsam zurückgeblickt, mit dem Preis Paradies ja aus dem B2C. Würdest du sagen, euer Konzept jetzt als Restposten, der Name ist ja ein Stück weit Programm, das wäre jetzt auch im B2C-Handel denkbar oder glaubst du, da sind die traditionellen Wege, wie diese Waren dann an den Endkunden gebracht werden, schon ausgereizt. Und die werden ja da eher, wenn ich das so von der Seitenlinie aus richtig sehe, ja eher dann vielleicht ein bisschen marketingtechnisch anders dargestellt. Factory Outlet Center sind vielleicht das eine für den Hersteller. Oder wir haben ja dann auch in diesem Jahr ja auch immer noch sehr, sehr erfolgreich unterwegs so Konzepte wie Action oder so im Discount-Bereich oder vielleicht auch entsprechende Produkte drüber gehen.
Es vergeht, ich glaube, keine Woche, in der wir nicht darüber diskutieren, ob wir nicht shop.restposten.de mal wieder initialisieren müssten. Hatten wir eine Zeit lang. Das heißt also, wir hatten eine Trennung auf dem Marktplatz B2B, B2C und haben das aber tatsächlich aus SEO-Gründen dann rausgenommen, weil es eben unserer Reichweite für den Kern unserer Plattform tatsächlich nicht gut getan hat, wenn die Leute dann abbiegen. Und wir haben uns das mehrfach überlegt, ob wir das wieder machen wollen würden, das heißt selber in den Handel einsteigen. Und wir verwerfen es aber immer, weil immer dann, wenn wir die Überlegungen getätigt hatten in dieser Richtung, dann werden die potenziellen Vorwürfe gegen den Plattformbetreiber sehr schnell, sehr laut. Ja, die Angebote, die live gehen, die gehen ja erst nach 2-3 Stunden live, ne, am besten. Und dann gucken sie erst, welche eigenen Angebote sie brauchen und schleusen die dann aus und nehmen die dann in den eigenen Handel. Und deswegen haben wir bisher immer noch gesagt, nein, wir sind unabhängiger Marktplatzbetreiber. Wir stellen tatsächlich nur die technische Infrastruktur zur Verfügung. Eine technische Infrastruktur für Posten in einer Marktplatzform ist auch durchaus denkbar, ist aber ein dickes Brett, das erstmal gebohrt werden muss. Die Überlegungen sind da. Aber ich habe ja auch noch ein paar Jahre vor der Brust, wollen wir mal gucken, in welche Richtung es geht. Ich selber bin sehr froh, dass wir im stationären Einzelhandel jetzt tatsächlich nicht mehr tätig sind. Das war eine prägende Zeit, aber das möchte ich nicht zurückhaben.
Ja, wir werden in einigen Wochen hier auch mit CIR Plus sprechen. Da geht es ja um Lebensmittel, die dann auch dann doch Konsumenten nahegebracht werden, die eigentlich schon aus dem Kreislauf draußen sind. Wird sicherlich in so Nischen ist das ja ein spannendes Thema. Aber ich habe verstanden, für euch sich drauf zu fokussieren auf das, was man wirklich kann und der schon seit vielen Jahren hier gut entwickelt. B2B-Handel macht viel mehr Sinn, als sich so in unsicheren Bereich dann hier auch rein zu entwickeln.
Ja, wir sind da zumindest jetzt. Also wir sind ein kleines Team. Wir haben, also unser Projektmanagement ist eine reine Rückstandsverwaltung. Wir haben immer mehr Ideen, als wir umsetzen können. Wir haben immer mehr Dinge, die programmiert werden müssten als Hände, die es tun können. Und dementsprechend ist das, was wir noch vorhaben, unsere Projektlisten, die Ziele, die wir noch haben, die sind so groß, auch indem wir halt zum Beispiel sagen, dass man auch Warenspenden zum Beispiel einrichten können muss. Dann versuchen wir halt eben auch in der Branche irgendwie unseren Beitrag zu leisten, um da politisch aktiv zu sein, sei es eben bei der Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und so weiter und so fort, dass es da eine Obhutspflicht gibt, dass Ware nicht einfach vernichtet werden darf und so weiter und so fort. Also wir haben da zwei Herzen in unserer Brust. Auf der einen Seite machen wir das alle, natürlich damit wir Geld damit verdienen mit restposten.de, aber der Geldverdienst alleine kann nicht unser Antrieb sein, sondern wir haben da schon Marathonläuferqualitäten jetzt mittlerweile auch gezeigt und es geht halt auch einfach darum, dass ich würde sagen, doch diverse Millionen Paletten halt einfach ein zweites Leben gefunden haben und wir daran nicht ganz unbeteiligt waren und das möchten wir auch weiter so machen. Deswegen also B2C ja, aber erstmal haben wir noch ganz viele B2B-Projekte, vielleicht in 6, 7, 10 Jahren oder vielleicht die nächsten, die dann uns übernommen haben, weil ich zu alt bin.
Stefan, das mag ich mir gar nicht ausmalen, weil da überlege ich dann auch, was heißt das für mich hier. Aber das Thema Nachhaltigkeit, das ist ja auch bei so Konzepten jetzt im B2C wie CIR Plus oder Mutatos ist das ja auch, da redet man ja gerne darüber. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, was ist denn so der stärkere Treiber von eurem Geschäftsmodell? Ist es tatsächlich Nachhaltigkeit, dass die Beteiligten auch denken, gut, das ist ja auch eine gute Sache, wenn die Sachen weiter weiterverwendet werden, wenn sie weiter im Kreislauf hier drin bleiben und nicht dann vernichtet werden müssen, tun wir der Umwelt was Gutes? Oder ist es dann doch so, der Preis schlägt alles, was wir ja auch tatsächlich diskutieren, dieses Spannungsfeld Nachhaltigkeit, Preis ja auch sehr stark im B2C, aber speziell ja dann auch mit euch, mit dir jetzt dann auch im B2B. Preis oder Nachhaltigkeit?
Definitiv Preis. Also ich hätte gerne Nachhaltigkeit, das kann ich aber nicht bestätigen. Was schlägt, ist der Preis. Was leider immer noch schlägt, ist auch Markenführung und Sichtbarkeit und dass durchgestrichene Preise auch manchmal gerne nicht gesehen werden. Das heißt also, nicht alle Ware, die in den Markt gehört, landet im Markt. Wir könnten noch viel mehr über die Plattform verwerten. Ich glaube, es könnten noch viel mehr Produkte auch im Handel landen. Je bekannter die Marke, desto schwieriger ist das mit dem Preis, wenn dann halt eben die letzte Kollektion, wenn die im Factory Outlet Center ausgeschleust wird, ist das okay. Wenn die über einen Private Shopping Kanal ausgeschleust wird, dann ist das okay. Wenn die zum Beispiel in eigenen Stores ausgeschleust wird, dann ist das auch okay. Wenn die aber über einen Marktplatz oder über einen Shop öffentlich sichtbar und am besten noch bei Google Shopping beworben, dann mit einem Streichpreis auf einmal im Markt erscheint, dann haben wir ein sehr starkes Spannungsfeld zwischen Nachhaltigkeit und zwischen Markenführung. Und Marketing, Markenführung und Preisführung gewinnen da leider immer noch in den meisten Fällen. Und in diesen Fällen heißt es eben, die Ware kommt nicht auf den Markt, sondern die Ware wird vom Markt entfernt. Das heißt, sie wird exportiert außerhalb der EU, am besten nach Afrika oder sonst irgendwo oder im Nahen Osten. Der russische Markt ist ja zu. Der war ein riesiger Markt für solche Waren. Da stehen auch alle vor deutlichen Herausforderungen. Aber auch da, dann geht die Ware nach Georgien, geht von Georgien nach irgendwo und läuft dann wieder über eine Grenze doch irgendwie wieder in Länder, die vielleicht über ein Embargo eigentlich nicht versorgt werden dürfen. Also die Ware findet dann am Ende ihren Weg. Aber Nachhaltigkeit hätten wir gerne mehr. Preis zählt und Preis hat aber eben auch zwei Seiten. Der ist einmal attraktiv und auf der anderen Seite, wenn er sichtbar wird, ist er eben auch gefährlich und führt dazu, dass eben Ware doch nicht angeboten wird, die angeboten werden könnte.
Deshalb profitiert ihr auch davon, dass man euch ein Vertrauen entgegenbringt, dass die Marke dann auch tatsächlich, dass das keine Fake-Produkte sind, sondern dass tatsächlich richtige Markenprodukte sind, eben dann nur mit entsprechenden Fehlern. Dass vielleicht auch die Preispunkte stimmen. Ist das so ein Wettbewerbsvorteil vielleicht auch von euch mit der Historie, die ihr habt?
Ja, was wir halt haben, ist halt unsere lange Marktzugehörigkeit. Und wenn man, weil es nicht annähernd 27 Jahre auf dem Markt ist, dann darf man keine Markenfälschungen im großen Maße auf dem Marktplatz zulassen. Das heißt also, wenn wir da durch unsere Sicherheitsabteilung nicht so restriktiv wären, wie wir wären, dass wir Rechnungen anfordern, dass wir Speditionsbelege anfordern, dass wir alle möglichen Mechanismen halt führen, dass wir Leute haben, die sehr, sehr genau hingucken. Hatten wir jetzt gerade noch den Fall, heute haben wir noch darüber diskutiert in unserem Company Call, da wurde Ware bei uns oder sollte Ware bei uns angeboten werden, die über Amazon Business gekauft worden ist und dann war aber in einer Zeile der Rechnung, die als Nachweis beigelegt worden ist, fast alles richtig, bloß an einer Stelle war statt Punkt ein Doppelpunkt, der da nicht hingehört und dann wissen wir halt, Photoshop hat möglich gemacht und da war ein Tippfehler dabei. Das war eine sehr gute Rechnungsfälschung, aber eben dann doch nur eine sehr gute und keine perfekte. Das sind die Dinge, die wir tun müssen. Wenn wir dann die Anschriften von einem Verkäufer überprüfen, dann weiß der nicht, wann der Sicherheitscode per Post rausgeht. Da haben wir eine 10-Tage-Kulanz, weil es ansonsten eben in Chorweiler in Berlin oder sonst irgendwo auch mal eben mit einem Akkuschrauber in einem großen Haus einen Briefkasten gibt, der da eigentlich nicht hingehört. Und bis der dann aufgefallen ist, ist vielleicht dann eben dieser Brief von uns und vielleicht noch von der Bank und vielleicht noch von irgendwem anders reingegangen, damit dann eben ein Gewerbe sozusagen zum Leben erweckt wird, das gar nicht da ist. Und dann geht's immer halt darum, Vorkassen zu kassieren von Ware, die es nicht gibt. Also das ist natürlich eine unserer Hauptaufgaben, ist sowas, Fraud Protection ist das, was eben verhindert wird. Es ist bei uns in der Branche so, dass viel nach Warenbesichtigung gekauft wird und viel mit Barzahlung oder Blitzüberweisung. Und deswegen ist da das Risiko dann auch nochmal berechenbar. Aber da müssen wir sehr, sehr, sehr genau aufpassen. Also wenn wir alle Angebote zulassen würden und alle Verkäufer, die bei uns verkaufen wollen, dann wird es uns schon lange nicht mehr geben.
Fraud Management, auch ein super spannendes Thema. Da will ich auch gerne weiter nachbohren. Aber es ist, glaube ich, Stoff für einen eigenen Podcast. Ja. Aber was mich noch interessieren würde, ich hatte ja hier, das werden wir dann auch in den Shownotes verlinken, ja sowohl mit der Dr. Janneka Bock von Google als auch mit dem Oliver Klink von eBay darüber diskutiert, ob die an ihrem Business auch Krisen erkennen können. Also wenn dann eben gewisse Suchbegriffe öfter hier dann auch genannt werden, merkt man, den Leuten geht's halt dann doch nicht so gut. Wenn dann eben gewisse Preislagen hier dann bevorzugt werden, dann merkt man das Gleiche. Merkt ihr das dann auch? Habt ihr vielleicht gewisse Kundengruppen, die jetzt neu dazugenommen gekommen sind? Ich denke mal so in der Pandemie, Gastrobetriebe, denen ging es ja doch in großer Masse vergleichsweise schlecht und glaube ich auch danach haben viele Schwierigkeiten gehabt. Siehst du so irgendwie?
Ja, wir sehen das ganz eindeutig. Also wir haben mit der Pandemie und durch die Pandemie weniger Marktteilnehmer, aber ich glaube dasselbe Handelsvolumen wie vorher. Es machen halt einfach nur weniger. Wir hatten vorher sehr viele Gastrobetriebe, Hotels, die bei uns vom Tisch oder von der Bestuhlung für die Terrasse bis hin zur Palette Wein, die dann als Hauswein eben demnächst verkauft worden wäre, gekauft haben. Die sind zum großen Teil weggefallen. Der ganze Bereich ambulanter Handel ist weggefallen. Das heißt Flohmarkthändler, Markthändler. Die haben aber auch alle kein besonders krisenresilientes Geschäftsmodell oft. Wenig Eigenkapital. Davon ist wenig im Markt zurückgekommen. Die Online-Händler sind halt eben sehr stark gewachsen, haben aber eben genau das Problem, dass man eben Posten und Überhänge, gerade wenn es Markenware ist, schwer listen kann und laufen dagegen das Problem. Und eine Zeit lang hatten alle natürlich eine sehr, sehr glückliche Zeit, weil sie sich vor Bestellungen kaum retten konnten. Das heißt, als Posten ist in der Zeit tatsächlich nur das gekauft worden, was tatsächlich eine Marge mal 3, 4, 5 oder sowas versprochen hat. Also dann halt irgendwie, okay, wenn wir noch ein paar Pakete mehr packen wollen, dann muss es sich aber für die auch richtig lohnen. Und da waren die Händler sehr, sehr, sehr selektiv in der Übernahme der Ware. Das hat mittlerweile schwer nachgelassen. Das heißt also, da hat jeder tatsächlich mit der Realität zu kämpfen. Was wir sehen, trendsmäßig ist jetzt gerade, weil es durch die Presse geht, sind die Mystery-Pakete. Jeder will Mystery-Pakete kaufen. So viele Mystery-Pakete gibt es gar nicht. Also für die, die es nicht wissen, nicht im Online zugestellte Pakete, die dann eben verwertet werden. Die landen dann in großen Palettenkartons und werden dann nach Preislage oder nach Gewicht verkauft, haben aber natürlich eine datenschutzrechtliche Herausforderung, weil da eine Adresse draufsteht. Oft ist da ein Lieferschein drin und Petra Müller möchte vielleicht nicht wissen, dass ihr Paket, das sie bloß, weil sie im Urlaub war, nicht zugestellt bekommen hat, dass jemand anders dann genau weiß, was sie da bestellt hat, bei welchem Versandhändler auch immer. Diverse sind dann halt asiatische, weil da halt die Ware nicht zurückgeschickt wird. Also das ist auf jeden Fall gerade ein großer Trend, wird viel nachgesucht. Aber ansonsten ist die Geschäftsentwicklung relativ stabil. Konsumgüter, gerne Markenware. Ein Adidas-Sneaker verkauft sich sehr viel schneller als eine Tiefkühlware, die kurz vorm MAD ist.
Ja, ich glaube, viele Hörer fragen sich jetzt in ihrem Kopfkino, was ist da bei dem Paket von Lieschen Müller drin und bei wem hat sie was hat sie bestellt? Ach, da ein spannendes Thema und da siehst du ja auch Entwicklungen, hatten wir ja in der Pandemie tatsächlich ja Kategorie für Kategorie sehr unterschiedliche Effekte. Wir hatten ja hier Branchen, denkt man, Fahrrad. Da war ja die große Herausforderung, überhaupt ein Fahrrad irgendwo noch zu finden, was du verkaufen kannst. Jetzt hat sich das ja auch gedreht. In welchem Bereich, kann man das so sagen, investierst du mehr, wenn es jetzt an das Thema Werbung und Marketing geht? Geht es dann doch stärker darum, die spannenden Restposten dann auch zu identifizieren und zu finden? Oder musst du doch stärker jetzt in die Zielgruppe, in die Käuferschaft dann auch rein investieren?
Marketing und Werbung heißt für uns tatsächlich Käufer finden. Die Verkäufer finden uns. Die haben in der Regel eben genau das Problem, dass Ware über den geplanten Vertriebskanal nicht abgesetzt werden könnte. Und dann googelt jemand Restposten verkaufen. Und dann sollte unter, ich würde mal sagen, Restposten verkaufen, der Suchbegriff bei Google sollte so um die 8 Millionen Treffer bringen. Ich würde sagen, an einem guten Tag sind wir Platz 1, 2 und 4 oder 5. Das heißt also unter den Top-Trennen auf jeden Fall dreimal.
Wohlgemerkt.
Ja, genau. Nicht oder. Ne? Also nee, nicht oder. Genau, richtig. Das heißt also ich würde mal sagen, unter den Top-Ten sollten wir dreimal vorhanden sein und auf jeden Fall Platz 1 und am besten Platz 1 und 2 sein. Bei den Käufern müssen wir schon ein bisschen mehr machen. Geht bis zu, wir treten auf bei RTL2 in Sendungen, wo es um den Handel mit Paletten geht. Wir steuern da aber tatsächlich. Also Google ist der stärkste Kanal im Bereich Marketing nach wie vor. Facebook ist für alte Leute, ja, aber auch da, Facebook funktioniert nach wie vor sehr gut. Business-Netzwerke wie LinkedIn zum Beispiel funktionieren auch weiterhin sehr gut. Xing, muss ich sagen, ist schwer absteigend. Und TikTok wäre wahrscheinlich hervorragend. Wir finden nur keinen von uns dreien, der vor die Kamera will.
Ja, also ich sehe hier doch einen, der das wunderbar machen könnte. Ich dachte mir schon, also du wärst ja als Influencer, ich bin der Restposten, wärst du ja auch wunderbar wunderbar geeignet, aber mit dem Kanal habt ihr jetzt noch keine Erfahrung gemacht.
Nee, haben wir noch keine Erfahrung gemacht und genau das, was du sagst, sagen auch alle meine Kollegen und die Mitarbeiter. Ich will das aber noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich dauerhaft noch wehren kann, aber ganz grundsätzlich können wir den Kanal nicht vernachlässigen. Also gerade jüngeres Publikum ist da halt auf jeden Fall und es sind ja nicht die 14-, 15-Jährigen, die wir da ansprechen wollen, sondern eben dann eher die 18- bis 25-Jährigen, die halt in den Handel starten und die sind über den Kanal natürlich zu bekommen. Und ja, aber wie gesagt, wir haben viel zu tun. Das ist eine unserer Baustellen.
Ja, Stefan, du hast das eben gleich im Kontext mit den Trödelmärkten eher negativ hier besetzt, genannt Krisenresilienz. Jetzt würde man ja sagen, wenn man seit 1997 im E-Commerce unterwegs ist, dann hat man ein krisenfestes Geschäftskonzept. A, ist es so? Und B, wollt ihr das dann trotzdem weiter skalieren?
Nein und ja. haben wir ein krisenfestes Geschäftskonzept? Nein, es gibt, glaube ich, keine krisenfeste Geschäftskonzepte, es sei denn, du hättest das Patent aufs Rad. Dann würde ich sagen, das ist krisenfest. Wir müssen uns jeden Tag neu erfinden. Auch wir müssen ständig unsere Plattform überarbeiten, Updates fahren, programmieren, uns überlegen, was ist morgen noch wichtig? Wie sucht man? Wonach sucht man? Was sind die Produkte? Wie kriegen wir es besser ausgespielt, dass der Kunde tatsächlich das Suchergebnis auch bekommt, das er bekommen soll? Das heißt also, da sind wir never come to day two. Das machen wir jetzt auch die ganze Zeit. Also ausruhen geht nicht. Und das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum wir noch da sind. Dann Mut ist auch einer der Gründe, warum wir da sind. Du weißt, wir haben 2019 sind wir mit unserem Entwicklerteam nach Vietnam gegangen, weil wir eben in Deutschland keine Fachkräfte gefunden haben, nach Solingen hin. Das ist auch eine der Entscheidungen gewesen, die uns heute sicherlich noch am Markt halten, dass wir Technical Ownership auf unserer Seite haben. Und aber wir müssen uns jeden Tag neu anstrengen und neu bewegen und machen das gerne. Und in Bezug auf das Skalieren, ja, wir möchten gerne noch andere Sprachen dazu packen, wir möchten gerne noch mehr Kunden haben, aber wir sind auch tatsächlich so weit, dass wir sagen, wir machen das jetzt 27 Jahre. Am 20.02.2025 haben wir 10K, das heißt also 10.000 Tage Restposten.de live, sind die dienstälteste Großhandelsplattform. Und wenn denn jetzt in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren irgendwer kommt und sagt, wir sind ein jüngeres Team, wir finden, ihr habt das gut vorbereitet, jetzt wollen wir das mal weitermachen, dann sind wir da ganz sicher auch mittlerweile gesprächsbereit und sagen, bitte, wir können den Staffelstab auch an jemanden übergeben.
Stefan, du hast mit deinem letzten Statement schon den Blick nach vorne geworfen. In 5 Jahren hast du ja dann vielleicht dann auch verkauft mit deinem Mitgründer. Aber sagen wir mal, in 3 Jahren, wir treffen uns in 3 Jahren, weil das wäre ja auch ein schönes Datum, 30 Jahre Restposten.de. Was sind bis dahin so deine Ziele? In welche Richtung? Ich glaube, Internationalisierung, das hast du ja ganz früh angesprochen. Siehst du sonst spannende Themen, wo du sagst, ja, das möchte ich bis dahin auf jeden Fall noch entwickeln, weil dann ist die Plattform ja noch toller und dann ist der Scheck noch größer, den mir irgendjemand mitbringt.
Was wir entwickeln wollen, ist etwas, was wir gar nicht entwickeln können, was nicht in unserer Hand ist, sondern was wir halt die ganze Zeit machen, ist halt die politische Aktivität, die wir an den Tag legen, dass wir, was weiß ich, in Verbindung stehen mit dem Bundesumweltministerium, mit den Referaten, die dafür zuständig sind, mit der Presse und da halt immer wieder adressieren, dass wir im Umgang mit Restposten und mit Überhängen und mit Ware, die wieder ihre zweite Chance bekommen soll, einfach besser werden müssen. Wir glauben ganz sicher, dass es diese rechtliche Privilegierung geben muss als Zweitverwerter, weil es muss in jedem Marktplatzmodell muss es irgendein Merkmal geben, anhand dessen ich sage, eine horizontale Wettbewerbssperre, hake ich da dran oder hake ich da nicht dran? Und wir glauben, dass es halt den Geschäftszweck Zweitverwerter geben sollte und dass dieser Zweitverwerter eben dann Privilegien bekommen sollte, weil es halt nur politisch geht und nicht über die Wirtschaft selber, dass eben horizontale Wettbewerbsverbote, die für aktuelle Neuware, dass Fachhandelsverbindungen oder Fachhandelsgebundenheit wichtig ist. Das ist ja auch im EuGH höchstrichterlich alles bestätigt worden. Was da aber gar nicht dran stattfindet, ist halt tatsächlich, ist der Ressourcenschutz. Der findet in dieser Betrachtung nicht statt. Und den müssen wir da halt, glaube ich, mit reinbringen. Und ich glaube tatsächlich, dass eine unserer wesentlichen Aktivitäten, und wenn ich sagen würde, dann hätte ich was erreicht, dann würde ich sagen, wenn wir ein Kreislaufwirtschaftsgesetz haben, wenn wir eine Obhutspflicht haben und wenn wir zumindest darüber diskutieren, dass es den Zweitverwerter bald geben soll, dann würde ich sagen, dann wäre das etwas, wo ich dann in aller Ruhe für mich sagen kann, okay, da haben wir was erreicht. Und das ist also tatsächlich weniger tatsächlich die Plattform. Die Plattform ist müssen wir sowieso entwickeln, aber es gibt halt noch ein darüber geordnetes Ziel, das uns natürlich hilft, aber nicht nur unser Eigenzweck ist, sondern eben tatsächlich, ohne dass ich jetzt ein Klimakleber bin oder sowas, ne? Also jetzt, also, aber den Ressourcenschutz müssen wir schon noch im Blick halten. Und ich glaube, dass wir da die ersten Schritte getan haben, aber das ist das, im Moment ist es kein Rad und kann sich nicht drehen und deswegen ist es halt schwieriger, als es sein müsste.
Das wäre eigentlich schon ein wunderbares Schlusswort gewesen, aber ich muss noch eine Nachfrage stellen. Wir suchen ja auch immer nach den Hoffnungsschimmern in diesen herausfordernden Zeiten. Glaubst du, dass die Politik dann in 3 Jahren, wenn wir uns dann wiedersehen zu eurem großen Jubiläum, dann auch weiter ist und dann die entscheidenden Schritte dann auch gemacht hat?
Wenn wir keine Hoffnung hätten, Hoffnung ist ja das, was bekanntlich zuletzt stirbt. Ich hatte mehr Hoffnung, weil das Umweltministerium eben jetzt gerade die Farbe hat, die es hat, dass da vielleicht mehr Bewegung reinkommt. Aber wir haben halt die Welt, die wir jetzt gerade haben. Und die Herausforderungen, die wir gerade haben, und da ist halt die Retourpalette in Konkurrenz zur Heizung, zum Strom, zu Kriegen in der Welt und so weiter und so fort. Aber ich gebe zumindest nicht auf zu sagen, ja, in 3 Jahren wird es da andere rechtliche Rahmen geben, über die vielleicht nicht jeder im ersten Schritt jubeln wird, weil es für den einen oder anderen Händler natürlich dann auch mehr Arbeit ist, aber die unsere Welt auf jeden Fall, glaube ich, besser finden wird und den Handel mit Waren deutlich erleichtern sollte.
Also die Hoffnung bleibt. Vielen, vielen Dank, Stefan, für deine spannenden Insights. Heute war ein tolles Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung. Ich komme in 3 Jahren sehr gerne wieder.
Das war die heutige Handelbar mit Stefan Grimm, Geschäftsführer der GKS Handelssysteme GmbH, besser bekannt als der Restposten. Jemand, der mit seinem Geschäftsmodell Preis und Nachhaltigkeit übereinander bringt. Und auch in 14 Tagen begrüße ich wieder einen spannenden Gast aus dem Handel. Dann wird Dr. Michael Kuck bei uns zu Gast sein, Vorstandsvorsitzender der Noveda EG. Pharma-Großhandel, da werden wir vor allen Dingen die Lage in den Apotheken in den Fokus nehmen. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln.